Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche.
Wie ihr es an meiner Stimme hört, bin ich krank, also zumindest erkältet, und meine Stimme krächzt deswegen auch so herrlich tief. Und trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen und nehme für euch diesen Podcast auf. Und da möchte ich über zwei Hörspiele reden, einmal Treue Seele und einmal Rabenkinder. Starten wir mit Treue Seele. Das basiert auf einem Roman von Carsall Freeman. Und da kennen wir ja auch schon hier Ein Mann mit vielen Talenten oder Herrin der Lage oder Der Klügere lädt nach. Regie hat hier, wie auch schon bei anderen Carsall Freeman Hörspielen, Irene Schuck. Die hat zum Beispiel auch Der Klügere lädt nach inszeniert. Und hier geht es jetzt in diesem Roman oder in diesem Hörspiel geht es darum, es spielt wieder in Vermont, in wieder diesem kleinen Städtchen, wo auch wieder Sheriff Lucien Wing auftritt, allerdings hier bloß als Nebenfigur. Die Hauptfigur ist hier Paul Conway, das ist so ein Volkszähler, der eben alle 10 Jahre zur Arthur Bennett geht und dort eben seine Volkszählung durchführen will, aber immer zurückgewiesen wird. Und die Geschichte wird dann aus 3 Perspektiven erzählt. Einmal eben von der Hauptfigur aus, von Paul, dann von Cliff, das ist Pauls bester Freund, und von Connie, das ist die Frau von Cliff. Und jeder erzählt eben seine Geschichte aus seiner Perspektive, werden dann immer Dialoge eingebaut. Also gerade wenn Paul erzählt, dann ist es eigentlich meistens nur Dialog. Und ja, so richtig klar ist mir tatsächlich nicht, was eigentlich der Sinn dieses Romans bzw. dieses Hörspiels ist. Also im Endeffekt geht es eben um eine treue Seele. Das heißt, Paul Conway verliebt sich im Jahr, Momentchen, 1990 in die Lucy. Das ist die Tochter von diesem Arthur, wo er immer bei der Volkszählung abgewiesen wird. Und damals ist die 14 und er wartet eben 20 Jahre auf diese Frau und dann am Ende heiraten sie. Das ist so, ja, die Hauptgeschichte, aber so richtig klar, warum diese Geschichte erzählt werden muss, ist mir nicht. Also vielleicht wird's, also ich denke mal in dem Roman, weil Carsall Freeman ist dafür bekannt, dass er mit wenigen Strichen sehr gut Charakterzeichnungen macht und sehr gut einfach Stimmung und dass einen die Figuren sehr gut, sehr nah ans Herz wachsen und dass sie eben so schrullig sind und so. Und deswegen liest man ihn eben gerne, aber hier in dem Hörspiel schafft es jetzt aus meiner Perspektive Irene Schuck nicht so die Essenz dieses Buches rüberzubringen, beziehungsweise vielleicht ist da auch gar keine Essenz in dem Buch, weil dass sich ein alter Mann in ein junges Mädchen verliebt und dann 20 Jahre auf es wartet, um es dann zu heiraten, das ist jetzt für mich keine erzählenswerte Geschichte. Das ist einfach nur, ja, okay, man mag vielleicht die Figuren und das Drumherum und diese Stimmung da in diesem Dorf, was irgendwie so abgeschieden von der Zivilisation, das hat man ja immer ein bisschen das Gefühl, und wo so eigene Gesetze gelten und wo so auch so ein trockener Humor so ist, aber so wirklich klar, warum diese Geschichte erzählt werden muss, ist mir nicht. Und das gilt für das Hörspiel. Also vielleicht, wie gesagt, beim Buch ist es sicher was anderes, weil man dann so rein versinkt, aber das Hörspiel ist für mich jetzt, ja, tatsächlich belanglos gewesen, obwohl ich ja diese Carsall Freeman Sachen sehr mag, aber hier denke ich mir, ja, hätte ich mir auch sparen können. Wobei ich da jetzt wirklich ergänzen muss, dass die Umsetzung, also wie es inszeniert wurde mit den Sprechern und so, sind wieder auch bekannte Stimmen von Der Klügere lädt nach oder Ein Mann mit vielen Talenten. Also diese bekannte Stimmen, die man von dort auch schon kennt, sind auch wieder dabei, sodass eben diese Carsall Freeman Atmosphäre eben entsteht und es einfach vom Hören her gut ist. Aber wie gesagt, von der Geschichte her denke ich mir, ja, was soll's. Wo ich das aber auf keinen Fall denke, ist bei dem zweiteiligen Hörspiel Rabenkinder. Interessant an diesem Hörspiel ist, dass das auch auf einem Roman basiert, und zwar von Grit Poppe, und der heißt eben auch Rabenkinder, und dass die Hörspielbearbeitung ebenfalls Irene Schuck inne hatte, aber die Regie lag bei Anne Osterloh. Und die hat nun es geschafft, diesen Roman von Grit Poppe wirklich in eine Art, ja, Klang, Collage, nicht Collage, das klingt jetzt schon wieder so avantgardistisch. Nee, das ist ein Hörspiel. Aber in eine Klanggewalt umzusetzen, das was wirklich, also das muss man einfach anhören, dieses Ding. Aber um was geht's da drin? Also es geht um Jugendwerkhöfe in der DDR, eigentlich nur um einen, und zwar den geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau. Und das war so ein, ja, tatsächlich ein berüchtigtes Spezialheim der Jugendhilfe in der DDR. Das unterstand direkt der Margot Honecker, und da kamen sozusagen in Anführungsstrichen nur die schlimmsten Jugendlichen hin. Und es war eigentlich, ja, auf Deutsch, es war ein Gefängnis, und zwar ein richtig bestialisches Gefängnis, wo die Jugendlichen eingesperrt wurden in Räume, die wahnsinnig klein waren, wo dann ein Fäkaleimer drin stand, der dann vielleicht einmal am Tag geleert wurde. Und ja, also es muss, also extrem harte Arbeit, und nach dieser extrem harten Arbeit dann noch extrem harter Sport, dann durften sie nicht miteinander untereinander reden, also jeder Fehltritt, sie durften nicht singen oder was auch immer, jeder Fehltritt wurde sofort bestraft mit irgendwelchen Arrestsachen und so, die nicht mal in der DDR laut deren Gesetze erlaubt waren. Nee, die haben sich da sozusagen ihre eigenen Gesetze gemacht, und die Leute, die da gearbeitet haben, waren auch keine Pädagogen oder so, nee, die kamen, wurden meistens strafversetzt dorthin und waren eben Leute, die selber mal Wärter waren und was weiß ich, sich irgendwas Schlimmes zu Schulden haben kommen lassen, eben Strafversetzung in Jugendwerkhof, und wie diese Leute dann drauf waren und was die mit den Jugendlichen gemacht haben, kann man sich ja vorstellen. Und also richtig, richtig fies. Dieses Rabenkinder ist aber ein Krimi. Das heißt, das startet alles am 10. November 1998, also an dem Tag, nach dem Mauerfall. Und die Ermittlerin Beate Vogt, die ist von der Mordkommission Leipzig, und die wird eben nach Torgau geschickt, weil sich Karl Zinkner, der Direktor des Jugendwerkhofs, in einer Zelle erhängt hat. Okay, das kann man jetzt sagen, okay, der hat sich halt selbst aufgehangen, vielleicht auch wegen der Wende, weil er jetzt wusste, ja, hier mein schönes Lebenswerk, also der hat seinen Jugendwerkhof geliebt, er war ein ganz schlechter Mensch, das klingt so flach, nee, er war einfach eine Bestie, kann man fast sagen, und ja, und dieses Lebenswerk, in Anführungsstrichen, geht ja jetzt den Bach runter, und deswegen hat er sich erhängt, aber es gibt irgendwie Anzeichen dafür, dass es vielleicht doch ein Mord war. Jedenfalls komisch ist, dass eigentlich alle Jugendlichen aus diesem Jugendwerkhof schon entlassen wurden, bis auf drei, Tanja, Mike und Andreas, und die sind eben noch im Werkhof. Jetzt könnte man ja denken, vielleicht hat einer der drei den Direktor umgebracht oder weiß zumindest mehr. Jedenfalls hauen die ab, und ja, man weiß dann auch nicht, wo die hin sind. Also klar, die Wände, die Grenzen sind offen, können abgehauen sein. Also beim Mike, da weiß man auch ganz genau, dass der eben nach Spanien ist. Und ja, Tanja und Andreas sind eben verschwunden, man weiß nicht, wo die sind. Und dann übernimmt das MFS, also Ministerium für Staatssicherheit, diesen Fall, also diesen Fall des toten Direktors. Und ja, die Polizei weiß dann ja nicht, was dann passiert ist. Dann kommt es ein Switch, dann ist es ein Jahr später. Die Stasi gibt es nicht mehr, und die Ermittlerin Beate Vogt wird wieder mit dem Fall konfrontiert. Da kommt dann auch noch ein neuer Kollege aus dem Westen, also aus München, also eher aus dem Süden. Und der ist aber sehr unfreundlich. Die können gar nicht gut miteinander arbeiten. Und jedenfalls wird der Fall wieder neu aufgerollt. Es wird nochmal untersucht, ob dieser Direktor sich eben nur selbst umgebracht hat oder ob er umgebracht wurde. Und wo eigentlich auch die Kinder geblieben sind. Also Tanja ist inzwischen klar, die ist bei ihren Eltern. Wie gesagt, der Mike, der ist ja nach Spanien, also das ist halt so. Und der Andreas, von dem fehlt jede Spur. Und ja, und jetzt muss man halt rausfinden, wo Andreas steckt, was nun wirklich mit dem Direktor passiert ist. Und das ist dann, wird auch alles aufgelöst, und auch mit so einer überraschenden Wendung oder mehreren überraschenden Wendungen. Wirklich, also sagen wir mal, für ein Debütroman, also Krimi-Roman, Debüt-Krimi-Roman. Sie hat schon zwei Jugendbücher geschrieben und ein Sachbuch. Wirklich eine spannende Geschichte. Und man muss sagen, also muss ich sagen, es ist absolut genial inszeniert. Also was Anne Osterloh da geschaffen hat, ist einfach klasse. Das hat vor allen Dingen mit der Komposition zu tun, die von Tommy Neuwirth stammt. Also gerade im ersten Teil, hört euch mal da an, wie die Tagesschau da klingt. Also dieses Tagesschau-Thema. Dum, 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 dum. Das macht, der macht daraus so einen Techno-Track. Ist richtig geil. Dann ist Drum and Bass drin. Dann ist wieder so dieser gute alte Euro-Techno, möchte ich ihn mal nennen. Also es ist wirklich sehr coole Musik, schön abgemischt und eben auch Wind of Change, was dann ganz weit in der Ferne so erklingt, wo man eben merkt, okay, es kommt was, es wird sich was ändern. Und es ist wirklich absolut super inszeniert, schön spannend und man kriegt eben auch wenn nicht ganz so, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt die ganze Zeit gesagt wird, oh, die Jugendwerkhöfe waren so schlimm und ach, was die alles den Jugendlichen angetan haben. Nee, das wird eigentlich eher so indirekt angedeutet durch irgendwelche Soundeffekte, die eingespielt werden, irgendwelche verzerrten Stimmen, die dann immer mal so reinploppen in die Szenerie. Dadurch wird das alles so unheimlich und man merkt, okay, diese Jugendlichen, die haben da die Hölle erlitten und das wird aber nicht so richtig ausgesprochen, also bis auf die eine Sache, was eben der Tanja passiert ist, aber ansonsten wird es halt so mehr einfach so angedeutet, so inszenatorisch und es ist wirklich schlimm und jeder, der es gibt da so ein Gespräch zwischen der Kommissarin und der Mutter von den Andreas, wo dann die Mutter so sinngemäß sagt, naja, er war ja auch kein einfaches Kind und es war schon richtig, dass er da in den Jugendherberghof war. Und als er rausgekommen, hat er sich ja auch nicht um mich gekümmert. Und so eine Sachen, wo du dann merkst, okay, diese Leute, also entweder sind sie wirklich doof oder sie wollen es so wegignorieren. Oder wenn eben Leute so von der DDR schwärmen und so nach dem Motto, naja, die im Jugendherberghof waren, die Kinder, die hatten das schon verdient. Nee, hatten sie nicht. Da sind eben auch Kinder reingekommen, die, beziehungsweise es hat niemand verdient, in so eine Hölle reinzukommen. Plus es sind ja auch Kinder reingekommen, einfach von Leuten, die eben ausreisen wollten. Zum Beispiel die Eltern von Tanja wollten einfach ausreisen und deswegen hat sie einfach der Staat weggenommen, ihren Eltern. Und dann kamen die eben in diesen geschlossenen Jugendwerkhof, also den schlimmsten, den es in der DDR gab. Und alles so eine Sachen. Also es ist wirklich bestialisch gewesen, dieses System. Es ist nicht nur einfach menschenunwürdig gewesen, sondern es ist einfach bestialisch gewesen. Es hatte Bestien zu Wärtern über Kinder gemacht. Und das wird so schön plastisch dargestellt, ohne aber den Zeigefinger zu erheben. Und also unbedingt anhören, ihr werdet es nicht bereuen. Und damit möchte ich auch meine Ergüsse für heute beenden und wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das ist dann laut meinem Kalender der 2. November schon. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund. Oh, er hat mich gebissen, weil ich nicht gesund geblieben bin.